Bevor wir dann jetzt auf Gottes Wort hören, möchte ich euch noch was lesen. Und zwar 2. Mose 16, die Verse 1 bis 3 und 2. Mose 18, die Verse 13 bis 22. Und da heißt es: Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und um Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Und Kapitel 18. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind, die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen, und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können, und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Soweit.
Ja, ihr Lieben, grüß Gott. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, ich habe sehr ein paar unbekannte Gesichter. Ich war hier mal und bin wieder da. Ich heiße Günter Röhm, war hier Gemeinschaftspastor im Bezirk und hatte jetzt ein Sabbatjahr. Es war sehr schön, arbeitsreich. Und ja, wirklich war sehr arbeitsreich, aber handwerklich arbeitsreich. Und der Bezirksleiter, der neue Bezirkspastor, der Joe Fischle, hat mich gefragt, ob ich heute Morgen nach Weltstetten kommen könnte. Und das passt jetzt. Eigentlich wären wir jetzt auf einer Bonhoeffer-Reise, aber die ist leider ausgefallen. Deshalb bin ich da. Also, wir wollen heute über ein Wort aus der Apostelgeschichte nachdenken, aber ich möchte zu Beginn noch beten. Damit wir nicht im Glauben wanken, lässt du uns deine Treue sehen. Dein Wort zeigt deine Heilsgedanken und deutet uns das Weltgeschehen. Wenn wir auf deine Hände schauen, getrösten wir uns deiner Macht. Du schenkst in Dunkelheit Vertrauen und Lobgesänge in der Nacht. Amen. Können wir gleich die erste Folie haben. Unsere westliche Gesellschaft steht in einer Zeitenwende. Das Grundgefühl der Unbehaustheit, zerbrochene Beziehungen und eine wachsende Sinnkrise fordern uns heraus, neue Perspektiven zu entwickeln. So heißt es im Leitbild der OJC. Wer die OJC kennt, weiß, das ist eine geistliche Denkfabrik in Reichelsheim im Odenwald. Offensive junger Christen ist die Abkürzung für OJC. Und diese geistliche Denkfabrik ist immer der Zeit ein bisschen voraus. Meistens kommen ja die Christen immer der Zeit hinterher. Da geschehen Dinge, wo sich die Christen dann hinterher wundern, was da alles geschieht. Die OJC ist immer der Sache voraus. Und es ist dort eine Kommunität, wo junge oder auch wo ältere Menschen miteinander zusammenleben. Und die haben das so genannt. Viele Menschen haben dieses Grundgefühl der Unbehaustheit. Das heißt, sie wissen nicht so richtig, wo sie hingehören. Wenn heute ein paar junge Leute sich taufen lassen, darf ich mal wissen, wer das ist? Ah, schön. So ein Grundgefühl der Unbehaustheit und jetzt mache ich mich bei Jesus fest. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, so haben wir gerade gesungen. Damit dieses Gefühl der Unbehaustheit aufhört. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich möchte auch zur Gemeinde gehören. Viele Menschen leiden unter zerbrochenen Beziehungen. Ehen zerbrechen, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zerbrechen, Freundschaften zerbrechen, Gemeinden zerbrechen. Und da könnte jeder von uns seine eigene Geschichte erzählen, wo er unter zerbrochenen Beziehungen leidet. Und jetzt ist einer da, der heilt meine zerbrochenen Beziehungen. Und dann kommt noch dazu diese wachsende Sinnkrise. Viele fragen sich ja, was soll das überhaupt noch? Wir stolpern gesellschaftlich gesehen von einer Krise in die andere. Davon ist es in den Nachrichten jeden Tag zu hören und das wird uns in den Medien täglich präsentiert. Sinnkrisen, aber dann auch die persönlichen Krisen, die im Lauf des Lebens kommen. Ich habe sie hier schon früher erzählt, das war für mich sehr eindrücklich von meiner Tochter damals. Die war frisch in der 5. Klasse, da fing das mit dem Englischunterricht an. Und dann kam es eines Tages völlig genau von der Schule heim und gefragt, Papa, warum muss ich eigentlich Englisch lernen, wenn ich doch mal sterben muss? Also so ein 10-Jähriges stellt so eine Frage. Was hat es für einen Sinn, die ganze Mühe, die ich mir im Lauf des Lebens mache, wenn ich doch am Ende sterben muss? Also die OJC hat schon recht, dass wir da herausgefordert sind als Christen, um neue Perspektiven zu entwickeln, um Menschen das Grundgefühl der Unbehaustheit zu nehmen, um zerbrochene Beziehungen wieder zu heilen und Menschen den Sinn fürs Leben mitzuvermitteln. Und ich wünsche euch, wenn ihr euch heute taufen lasst, dass ihr das ganz tief erfahrt. Da kriege ich den Sinn für mein Leben. Und es ist auch die Aufgabe einer christlichen Gemeinde, denn Jesus Christus sagt, wo ich bin oder wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann sagt er auch, nächste Folie, was ihr getan habt, einem diesen von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn ihr also einem Menschen das Gefühl der Unbehaustheit nehmt, wenn ihr zerbrochene Beziehungen wieder heilt, wenn ihr einem Menschen helft, neue Perspektiven für sein Leben zu entwickeln. Das ist der Wochenspruch, der uns für diese Woche auch mitgegeben wurde, wo Jesus sagt, was ihr getan habt, einem diesen, meine geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. In der Apostelgeschichte fällt mir auf, dass die Christen damals, die waren ja wirklich gesellschaftlich gesehen eine winzig kleine Minderheit, dass sie genau das den Menschen, ihren Zeitgenossen vermittelt haben. Heimat gegeben, unbehausten Menschen Heimat gegeben, zerbrochene Beziehungen geheilt und Menschen neuen Sinn für ihr Dasein vermittelt. Eine Geschichte in dem Zusammenhang ist mir da besonders wichtig geworden aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten. Proselyten waren Leute, die aus dem Heidentum zum Judentum konvertiert waren. Der Proselyt aus Antiochia, das war der Nikolaus. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Schauen wir uns diese bekannte Geschichte nochmal Schritt für Schritt an. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Es war also genau dieses Gefühl, was wir auch hier haben. Da wollen Menschen Christen werden. Sie kommen zur Gemeinde dazu. Sie lassen sich taufen. Erfreulich, so ein Prozess, wenn das passiert, dass eine Gemeinde wächst, dass Menschen dazukommen, dass sich das rumspricht, dass Menschen erfahren, da wirst du beheimatet, da bekommst du ein geistliches Zuhause, da bekommst du Sinn vermittelt, da werden deine Beziehungen in dir selber heil, aber auch nach außen. Eine erfreuliche Entwicklung. Parallel dazu, im zweiten Teil des Satzes, da erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen. Offensichtlich liegen solche Dinge oft ganz nah beieinander. Auf der einen Seite Wachstum, auf der anderen Seite, sagt man doch schwäbisch, es bruddelt. Und der Grund wird auch angegeben, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Das ist das Bild. Also ein Prozess, Menschen kommen dazu, die Gemeinde wächst, ein erfreulicher Prozess. Sie werden durchs Wort Gottes gerufen, sie bekehren sich zu Jesus Christus, sie werden Christen, sie lassen sich taufen. Erfreulich. Aber Wachstum bedeutet auch Arbeit, auch mehr Arbeit. Und wer mehr Arbeit zu leisten hat, wir kennen das alle aus dem Berufsleben, der wird zwangsläufig irgendwo was anderes vernachlässigen. Und vernachlässigt fühlen sich hier an dieser Stelle zunächst einmal die griechischen Juden mit ihren Witwen. Die griechischen Juden, das waren Leute in der Gemeinde in Jerusalem, die waren in der Welt herumgekommen. die hatten andere Länder, die hatten andere Städte gesehen, sie haben andere Lebensweisen kennengelernt und haben festgestellt, ja, woanders ist es auch schön und man kann auch woanders gut leben, nicht nur daheim. Und dadurch haben sich auch die anderen Lebensweisen auf ihren eigenen Lebensstil abgefärbt. Und die griechischen Juden haben deshalb an vielen Stellen auch weltoffener gedacht und auch gelebt. Sie waren vielfach redegewandt und auch gebildet. Und auf die hebräischen Juden, da wirkten sie eben nicht nur gebildet, sondern oft auch eingebildet. Und das hat bedeutet, dass da immer wieder Konflikte untereinander entstanden sind. Man war sich so gegenseitig etwas suspekt. Klar, man hat sich zum Gottesdienst getroffen und war fröhlich miteinander, aber so im Grunde genommen war so ein gewisses Misstrauen da. Und jetzt wächst die Gemeinde zahlenmäßig, erfreulich. Und die griechischen Witwen, die werden, warum auch immer, bei der täglichen Versorgung übersehen. Sicher keine böse Absicht, aber es war eben so. Und hier gilt der Satz: Nicht was passiert ist schlimm, sondern wie ich es interpretiere. Nicht was passiert ist schlimm, sondern wie ich es interpretiere. Das können wir jetzt gerade in den Medien wieder beobachten, bei dieser Medienhatz, die gerade in Bayern abgeht. Nicht was passiert ist schlimm, sondern wie ich es interpretiere und vielleicht sogar auch noch medial transportiere. Also die griechischen Juden, die fühlen sich in der Gemeinde plötzlich nicht mehr wohl. Und ich war lang genug im Dienst. Das war immer ein ganz wichtiges Kriterium. Man muss sich in der Gemeinde wohlfühlen. Das war ein ganz wichtiges Kriterium. Das ist auch schön, wenn man sich in der Gemeinde wohlfühlt. Klar. Aber da setzt man so seine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle. Ich muss mich da wohlfühlen. Und dann geht schon die Interpretation los, weil sie übersehen werden. Naja, das haben die bestimmt absichtlich gemacht. Die konnten uns doch noch nie leiden, die Einheimischen. Jetzt sieht man, wie sie wirklich sind. Ich komme da doch nicht richtig rein in die Gemeinde. Und so weiter und so fort. Es erhob sich ein Murren. Schwäbisch Brudle. So war es ja schon bei Mose in der Wüste. Wir haben es gerade gehört in der Schriftlesung. Da wird das Volk Israel nach vielen Wundern Gottes aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Sie erleben zum ersten Mal, wie es ist, frei zu sein. Und kaum sind sie frei, da heißt es so schön, du hast gerade vorgelesen, da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten. Und worum geht es in beiden Fällen? Schlicht und ergreifend ums Futter, ums Essen. Und wenn es ums Futter geht, wenn es ums Essen geht, dann ist auch mit den frommen Menschen nicht zu spaßen. So fromm wie er ist. Wenn es ums Futter geht, also ich habe das bei der Freizeitarbeit, ich habe es hier schon erwähnt, aber das habe ich bei der Freizeitarbeit gelernt. Das Essen muss stimmen. Wenn es schlechte Bibelarbeiten oder Predigen gibt, das steckt jeder weg. Auch schlechtes Programm steckt jeder weg. Aber wenn es nicht Gutes und genügend zu essen gibt, dann ist dunkel im Laden. Dann ist Murren da. Brudle. Also Gemeindewachstum einerseits, Misstrauen der Gemeindeglieder untereinander andererseits, Murren. Und dazwischen sitzen die Verantwortlichen, die Apostel, die versuchen es allen recht zu machen. Und ihr wisst es alle auch, wie sie es machen. Sie machen es falsch. Denn die Beziehungen untereinander sind zerbrochen. Die Einzelnen fühlen sich in der Gemeinde unbehaust. Und für mich ist jetzt interessant, wie die Apostel diese zerbrochenen Beziehungen heilen, sodass nach diesem Konflikt alle in der Gemeinde wieder behaust sind. Einmal fällt mir auf, die Apostel, die weichen dem Thema nicht aus. Sie sitzen das Thema auch nicht aus und sie gleistern es auch nicht zu, so nach dem Motto, ja, wir müssen uns einfach nur lieb haben, dann wird es schon wieder. Nein, die Apostel, die gehen den Konflikt konstruktiv an. Da heißt es, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen, also die machen jetzt eine Gemeindeversammlung und sagen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen, dass wir also die diakonischen Aufgaben machen und betonen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die diakonischen Aufgaben unsere ganze Energie auffressen und darüber das Wort Gottes in der Predigt und in der Lehre vernachlässigt wird. Und ich denke, die Apostel, die kennen alle auch diese Geschichte aus der Wüstenwanderung und den Rat, den Jethro seinem Schwiegersohn, dem Mose, gegeben hat. Wir haben es gerade auch gehört. Jethro hat gesagt, verteile die Aufgaben in der Gemeinde auf mehrere Schultern. Und damit Menschen in der Gemeinde behaust werden, dazu haben oder gibt es eben die verschiedenen Aufgaben und natürlich auch die verschiedenen Gaben. Und die Aufgabe eines Apostels ist eben, zunächst einmal, das Wort Gottes weiterzusagen. Einmal in der Lehre nach innen, in die Gemeinde hinein, dass die Gemeinde in der Lehre gefestigt wird, in ihrem Glauben und Denken gefestigt wird. Und das Wort Gottes weitersagen nach außen, in der Predigt, in der Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist die Aufgabe der Apostel. Und darum sagen sie, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das wird unsere Aufgabe sein. Aber diese diakonischen Aufgaben, die müssen wir an andere weitergeben. Mit anderen Worten, die Apostel delegieren Verantwortung. Das haben sie bei Mose so gelernt. Und sie nennen hier die 4 Kriterien, Leute aus eurer Mitte. Das heißt, ihr müsst zu denen Vertrauen haben. Die müssen von euch sein. Leute mit einem guten Ruf, das heißt, sie müssen mit den anvertrauten Gaben verantwortlich umgehen können. Und dann auch Leute voll heiligen Geistes. Das ist wichtig für eine diakonische Aufgabe, dass ein Mensch das im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes macht. Nicht nur Diakonie, um Geld zu verdienen. Das heißt, wenn sie den Heiligen Geist haben, sind sie nicht bestimmt vom Geist des Neides, vom Geist des Hasses, vom Geist der Macht, vom Geist des Geltungsbedürfnisses, sondern sie sind bestimmt vom Geist der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, der Treue, der Sanftmut und der Keuschheit. Und Leute voll Weisheit. Auch ein Kriterium. Ich habe es mal für mich so definiert. Weisheit ist die Kunst, zur rechten Zeit das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen. Weisheit ist die Kunst, zur rechten Zeit das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen. Also nicht nach Gesetz und Buchstaben und nach irgendwelchen Dienstanweisungen zu handeln, sondern der Situation gemäß. Das ist Weisheit, dass ein Mensch lernt, der Situation gemäß zu handeln. Und nicht einfach nur fragen, was steht im Gesetz, was steht im Buchstabe oder was sagt der Buchstabe, was sagt die Dienstanweisung. Nach Gesetz und nach Buchstaben, nach Dienstanweisung könnte man oder kann man auch ein KZ regieren. Wir wären heute Morgen bei unserer Bonhoeffer-Reise in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Da ging es nach Buchstaben und nach Gesetz und nach Dienstanweisung. Und alle tun ihre Pflicht. Keiner macht was falsch. Und berufen sich auch hinterher darauf. Weisheit reagiert der Situation entsprechend. Das Gegenteil von Weisheit ist Torheit. Und ein Törichter handelt eben nicht, was die Situation sagt, sondern er handelt stur nach Pflicht, nach Gesetz und nach Buchstabe. Was mir hier auch auffällt, dass diese Mitarbeiter nicht nach ihren fachlichen Fähigkeiten ausgesucht werden. Da wird also nicht gefragt, wer ist Bäcker, wer ist Metzger, wer ist Landwirt, wer ist Gärtner, wer kann das und jenes da beitragen, sondern Leute voll heiligen Geistes, weise Leute, mit gutem Ruf, Leute aus ihrer Mitte. Das heißt mit anderen Worten, sie müssen zuerst auch das Anliegen der Gemeinde mittragen, das geistliche Anliegen der Gemeinde. Für Mitarbeiter enorm wichtig. Und dann heißt es, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen oder eben der Proselyt aus Antiochia. Und alle haben griechische Namen. Also die kommen tatsächlich von den griechischen Juden. Also sie kommen von denen, die gemurrt haben. Und die haben jetzt aber auch das Vertrauen der Apostel und von der Gemeinde. Und die übernehmen jetzt diesen Dienst, diesen diakonischen Dienst. Von außen betrachtet ist das zunächst mal ein kluger Zug der Apostel, das Problem zu lösen. Man gibt es einfach denen, macht es selber. Aber es geht eben nicht nur darum, das Problem zu lösen und den Konflikt zu entschärfen, sondern es geht ja wirklich darum, dass unbehauste Menschen in der Gemeinde nochmal ganz neu Heimat finden und dass sie eine Verantwortung übernehmen. Dass zerbrochene Beziehungen geheilt werden, das ist ja das große Anliegen. Dass sie nicht einfach nur weglaufen. Und dass Menschen nochmal ganz neu Sinn für ihr Dasein bekommen. Auch in der Gemeinde für ihr Dasein bekommen. Und jetzt wird diese Aufgabe eben auf möglichst viele Schultern verteilt. Das haben die Apostel von Mose auch gelernt, wie er in der Wüste war. Und diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das bedeutet, dieser Dienst, den diese Diakone, diese Almosenpfleger, wie immer das, man das jetzt bezeichnet, dieser Dienst ist jetzt ihr Gottesdienst. Sie dienen damit Gott und auch den Menschen. Und sie sind verantwortlich gegenüber Gott und auch den Menschen in ihrem Dienst, in ihrem diakonischen Dienst. Was sie den Geringsten tun, das tun sie Jesus. Also Gottesdienst ist nicht nur dann, wenn sich die Gemeinde versammelt, sondern wenn ich mit meiner Gabe, meiner Aufgabe nachgehe, dann ist diese Aufgabe, die ich erfülle, mein Gottesdienst. Ich hatte mal einen Kollegen, der war sehr schlagfertig und bei dem hat eines Tages Telefon geklingelt und gefragt, wann fängt bei euch in der Gemeinde der Gottesdienst an? Ich habe es, glaube ich, mir schon mal erzählt. Kann sein. Ja. Und dann sagte er spontan, weil er schlagfertig war, nach dem Segen. Ja, wie? Dann sagte er, wir kommen also einmal am Sonntag zusammen und um 10 Uhr meinetwegen, da singen wir miteinander Lieder, beten miteinander, hören miteinander auf Gottes Wort. Und dann spreche ich den Segen und nach dem Segen, da gehen alle wieder an ihren Platz und dann fängt unser Gottesdienst an. Nach dem Segen. Also Gottesdienst ist nicht nur, wenn wir hier uns versammeln, das ist schön, sich gegenseitig zu sehen, sich gegenseitig zu erleben, miteinander Wort Gottes zu hören, miteinander zu singen und zu beten, gestärkt zu werden. Aber wenn wir dann wieder rausgehen, zur Tür rausgehen, nach dem Segen, dann fängt der Gottesdienst an. Dann handeln wir an dem Platz, den uns Gott zugewiesen hat. Also die Mitarbeiter werden für ihre Aufgabe gesegnet. Und jetzt sind sie gefordert, in dieser Aufgabe Gott zu dienen. Und dann, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also dieser Konflikt und wie er gelöst wurde, der setzt Kräfte frei, der setzt Wachstumskräfte frei. Unbehauste Menschen bekommen wieder Heimat in der Gemeinde. Die kommen und fragen, was ist das da bei euch? Und dann wollen sie sich taufen lassen. Sie wollen singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich will zu Jesus gehören, ich will zur Gemeinde gehören. Zerbrochene Beziehungen werden wieder heil. Das Misstrauen untereinander hört auf. Man redet übereinander gut und kehrt alles zum Besten. Verbreitet nicht böse Gerüchte übereinander. Und Menschen bekommen ganz neuen Sinn für ihr Dasein. Und der Evangelist Lukas betont ausdrücklich, dass auch Priester zum Glauben an Jesus Christus kommen. Priester im Judentum, es war einer der gebildeten Juden, mit denen Jesus seine Schwierigkeiten hatte, die auch dafür gesorgt haben, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und jetzt werden diese Priester von der Bewegung der Christen erfasst und kommen dazu, halten sich zur Gemeinde. Also die Bedenken und die Würdenträger, die aus dem Judentum, die kommen jetzt plötzlich zur Gemeinde dazu. Und etwas Besseres kann einer Bewegung nicht passieren. Wenn die gewonnen sind, die Bedenken und die Würdenträger, die Schlüsselleute, die in den Schlüsselpositionen stehen, dann tut sich für eine Gemeinde nochmal ein völlig neues Feld auf. Deshalb sagt Jesus, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Der Ausgangspunkt, ein schwelender Konflikt zwischen griechischen und hebräischen Juden, der ist in einer organisatorischen Frage explodiert. Ich habe da auch gelernt, die Konflikte explodieren meistens nicht dort, wo sie eigentlich liegen, sondern an irgendwelchen äußerlichen Fragen. Und die Apostel lernen anhand von Mose die Arbeit zu delegieren. Sie sind in der Lehre daheim. Und sie lernen auch andere zu motivieren. Nicht nur zu delegieren, Arbeit abzuschieben, macht ihr's, sondern auch zu motivieren. Und das wirkt sich zum Segen für alle Beteiligten aus. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, du hast uns in diese Zeit und in diese Welt gestellt, als deine Kinder, als Salz und als Licht, zum Heil und zum Wohl für uns gegenseitig, aber auch zum Heil und zum Wohl für diese Welt, in der wir leben und arbeiten. Du weißt um uns selbst, um unsere Gemeinde. Du weißt um die Fragen, mit denen wir es tagtäglich dann auch in unserem Alltagsleben zu tun haben. Ich danke dir, dass du uns dort hineinsendest als deine Kinder, als deine Boten. Dass du uns würdig erachtest, dein Wort an dem Platz, wo du uns hingestellt hast, weiterzusagen. Hab Dank auch für die jungen Leute, die sich heute taufen lassen, die dir nachfolgen wollen, die zur Gemeinde gehören wollen. Hab Dank für das, was du in ihrem Leben und in ihren Seelen getan hast, durch dein gutes Wort und durch deinen guten Geist. Und mach du sie zu glaubwürdigen Zeugen an dem Platz, wo sie stehen. Und du weißt auch, was uns alle so auch noch bewegt. Das bringen wir vor dich und beten gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, und wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.